Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hallo Angst mit mir, Katharina Altemeier. Ich bin systemische Beraterin, Familientherapeutin und Autorin. Worum geht es mir mit meinem Podcast? Ich möchte das Thema Angst, das uns alle irgendwann mehr oder weniger betrifft, aus verschiedenen Perspektiven beleuchten, dabei informieren und enttabuisieren. Ja, und es ist auch mein Anliegen, hier einen Raum für ganz persönliche Angstgeschichten zu schaffen, für Stories und Ansätze, die Mut machen. Ich spreche mal mit ExpertInnen, mal mit Betroffenen, mit Menschen, die etwas, wie ich finde, Spannendes zu diesem Thema beizutragen haben. In dieser Folge wird es ehrlich gesagt ungemütlich, denn es geht um ein ungemütliches Thema mit noch viel ungemütlicheren Folgen, die wir eigentlich lieber verdrängen. Die Klimakrise und wie sie sich auf unsere Gesundheit, vor allem auf unsere psychische Gesundheit, auswirken kann.
Ich weiß, dass ab Tag 3, meine ich, einer Hitzewelle die Klinikeinweisungen drastisch zunehmen. Suizidalität nimmt zu, Aggressivität nimmt zu, alle psychischen Erkrankungen, in denen irgendwie eine kognitive Komponente ist. Mhm. Also insbesondere zum Beispiel Psychosen oder auch Demenzen, da wird die Symptombelastung schlimmer. Und es gibt eine Studie aus Kanada, die hat untersucht, die Hitzetoten, die da während einer extremen Hitzewelle, was deren Vulnerabilitäten waren, wodurch sie zur Risikogruppe geworden sind. Und da war die Gruppe, die am häufigsten betroffen war, schizophren Erkrankte. Da haben wir wieder den Zusammenhang zur psychischen Gesundheit.
Das sagt die Psychologin und Psychotherapeutin Lea Dohm über mögliche Auswirkungen von Hitze auf unsere Psyche. Mit ihr werde ich heute außerdem über das Phänomen Klimaangst sprechen. Ich will wissen, was eigentlich los ist, wenn wir das Thema verdrängen. Und ja, grundsätzlich beleuchten wir einfach die konkreten Folgen der Klimakrise auf die mentale Gesundheit. Wem dieser kleine Ausschnitt eben schon zu viel war, ich kann es verstehen. Aber ich spreche mit Lea Dohm auch darüber, was hilft, mit all diesen schwierigen, ambivalenten Gefühlen in puncto Klimawandel besser umzugehen. Und eins sei schon mal verraten. Einer ihrer Tipps lautet: Zusammen, also in Gruppen, können wir viel mehr erreichen, als wenn wir einzeln gefühlt immer nur beim Einkaufen oder beim Verreisen oder wo auch immer verzichten. Lea Dohm ist Expertin auf dem Gebiet Klima und Psyche. Sie arbeitet bei der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit und ist Mitinitiatorin der Psychologists bzw. Psychotherapists for Future. Darüber wird sie auch was erzählen. Also, sicher keine leichte Kost in der heutigen Folge. Und wer schon sehr belastet ist gerade, muss diese Episode ja auch nicht jetzt hören. Dennoch finde ich Lea Dohms Hinweis interessant, dass ihrer und übrigens auch meiner Meinung nach immer noch zu wenige Menschen Angst vor der Klimakrise und ihren Folgen haben. Ich freue mich, wenn ihr reinhört. Wunderbar, ich freue mich sehr, dass Sie heute mein Gast sind, liebe Lea Dohm.
Ja, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich auch.
Ja, ich würde mal wieder so ein paar Fragen zum Aufwärmen Ihnen stellen. Das mache ich manchmal, wenn mir welche einfallen. Jetzt sind mir welche eingefallen. Und zwar würde mich als erstes interessieren, was macht denn eigentlich die tägliche Beschäftigung mit der Klimakrise, mit Ihrer Psyche?
Also mir ging es so, dass als ich angefangen habe, mich mit der Klimakrise zu beschäftigen, dass es mir richtig schlecht ging psychisch und ich sehr schlecht geschlafen habe. Ich habe zum Teil Albträume gehabt, hatte viele Sorgen und so weiter. Und jetzt, wo ich den Eindruck habe, dass ich Handlungsmöglichkeiten für mich gefunden habe, die wirklich wirksam sind, fühle ich mich deutlich entlastet. Es gibt allerdings ein interessantes Phänomen, dass ich inzwischen ein gewisses Level an Engagement brauche, um mich ausreichend um ein ausreichendes Wohlbefinden zu erleben. Das heißt, dass ich tatsächlich, auch wenn ich eigentlich Urlaub habe oder so, dann manchmal dazu neige, nochmal zu denken, was könnte die nächste Aktion sein und so weiter. Und ich habe erst probiert, das so krampfhaft abzuschalten, habe gedacht, ich muss jetzt mal richtig entspannen, das kann doch irgendwie auch nicht wahr sein. Aber ich stelle fest, dass ich mich dann besser entspannen kann, wenn ich es zulasse, dass es ein Stück Engagement geben darf. So ist der Sachstand.
Spannend, finde ich spannend. Kommen wir sicher auch gleich noch. Also das für Sie ist quasi so, also was heißt die Lösung? Aber bei Ihnen, Sie sind eher ein Typ, der eben ins Engagement geht, ne?
Ja, absolut. Und ich habe mich dazu jetzt auch ein bisschen in die Literatur gestürzt, was den Menschen eigentlich psychisch gut tut, wenn sie sich Sorgen machen. Und das ist in aller Regel die aktive Auseinandersetzung. Also aus psychologischer Perspektive können wir fast zu nichts anderem raten, was nicht bedeutet, dass dann alle in so einer Form des Engagements landen wie ich. Aber zumindest das aktive Hinschauen und irgendwie für sich selbst einen persönlichen Pfad entwickeln, das ist auf jeden Fall sinnvoll.
Gucken wir sowieso noch mal in einem extra Kapitel nachher drauf, was man wirklich tun kann. Jetzt habe ich mir noch die Frage gestellt und die will ich jetzt an Sie weitergeben. Was ist eigentlich gesünder, Angst vor dem Klimawandel zu haben oder keine Angst vor dem Klimawandel zu haben?
Ja, das ist ein bisschen die Gretchenfrage.
Ja.
Das Problem ist, dass wenn wir von Menschen verlangen, sich mit Klima auseinanderzusetzen oder generell mit ökologischen Krisen auseinanderzusetzen, dann in aller Regel erstmal eine Phase des Unwohlseins kommt. Das heißt, wenn wir psychisches Wohlbefinden fördern möchten, dann ist es dann so ein bisschen fraglich, darf man das überhaupt oder muten wir denen damit nicht irgendwie zu viel zu, zumal sowieso viele Menschen hochbelastet sind mental. Und gleichzeitig wissen wir, dass genau das eben nötig ist, dass so viele Menschen wie möglich sich damit auseinandersetzen, damit wir überhaupt zu ambitioniertem Klimaschutz kommen können und dadurch noch viel Schlimmeres verhindern. Das heißt, aus meiner Sicht ist es alternativlos, genau das zu empfehlen, weil ansonsten die gesundheitlichen Folgen einfach noch viel, viel schlimmer sind. Also wir müssen damit auch ein Stück weit was Unangenehmes zumuten.
Und es ist und bleibt halt einfach ambivalent, sozusagen, diese Frage. Aber ich, also für mir geht es auch persönlich so, dass ich immer denke, naja, eigentlich haben noch viel zu viele Menschen keine Angst anscheinend, ne? Also.
Ich glaube auch, dass wir eher ein Problem mit zu wenig Angst als mit zu viel Angst haben.
Genau, spannend. Dann noch eine dritte Aufwärmfrage. Angenommen, Sie sind jetzt 90 Jahre alt, sitzen irgendwie in Ihrem Sessel und blicken zurück auf genau diese Phase, in der wir uns jetzt gerade befinden. Und dann würde mich interessieren, in Bezug auf Klima und Psyche, was würden Sie sich wünschen, was Ihnen da durch den Kopf geht?
Naja, erstmal muss ich ja 90 Jahre alt werden. Das ist für
Ja,
mich gar
genau,
nicht so einfach vorstellbar.
stimmt. Das stimmt. Ja.
Ja, aber wenn ich es mir vorstelle, dann gehe ich davon aus, dass in einer Welt zu leben, die von noch viel mehr Katastrophen geprägt sein wird, leider. Das ist inzwischen mein Zukunftsbild, das ich habe. Und gleichzeitig hoffe ich, dass es mir, hoffe ich, also es sind vor allen Dingen auch persönliche Themen, ne? Ich hoffe, dass es mir gelingt, einen guten Kontakt zu meinen Kindern zu bewahren und dass ich insgesamt noch fühlend durch die Welt laufe, nicht verhärmt und mit geliebten Menschen mich umgebe. Und ich möchte den Eindruck natürlich aufrechterhalten, dass ich meinen Teil dazu beigetragen habe, das Schlimmste zu verhindern. Wenn mir das gelingt, dann ist das natürlich sehr viel wert.
Schön. Gut. Dann würde ich jetzt einen Schritt weitergehen, weil ich finde es so spannend, als ich sie entdeckt habe, sozusagen bei meiner Recherche. Ich dachte, boah, das ist ja spannend, was die Lea Dohm alles macht. Deswegen würde ich Sie jetzt so ein bisschen bitten, mich und die HörerInnen mal so ein bisschen mitzunehmen in Ihren Jobkosmos. Sie arbeiten bei der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit, KLUG abgekürzt. Und sind dort für den Themenbereich mentale Gesundheit zuständig. Genau. Und konkret beschäftigen Sie sich eben mit den psychischen Folgen des Klimawandels und einem gesunden Umgang damit. Was das genau bedeutet, da kommen wir nochmal in einem Extra-Kapitel gleich dazu. Sie sind außerdem noch Mitinitiatorin von Psychologists for Future und Psychotherapists for Future. Das finde ich spannend. Was passiert da genau?
Die Psychologist Psychotherapist for Future, das ist inzwischen ein eingetragener Verein mit, wir haben eine Dunkelziffer, 3.000 bis 5.000 Kolleginnen, alles Psychologinnen, Psychotherapeutinnen, die probieren ihr Fachwissen zu einem gesunden Umgang mit der Klimakrise zur Verfügung zu stellen.
Toll.
Und das machen die Kolleginnen und ich bin schon auch beteiligt, wobei ich inzwischen hauptsächlich Netzwerkarbeit mache, immer in dem Bereich, wo sie am meisten sich angesprochen fühlen. Also wir haben zum Beispiel Arbeitspsychologinnen, die probieren, gute Strukturen zu etablieren, sodass wir selbst gesund da zusammenarbeiten können und irgendwie eine gute Abstimmungsstruktur und so weiter haben. Wir haben eine Unterstützungs-AG, da unterstützen wir Engagierte mit einem kostenfreien Beratungsangebot. Man kann 3 bis 5 Beratungssitzungen bei uns in Anspruch nehmen, wenn man das Gefühl hat, man ist durch das eigene Engagement belastet oder weiß nicht so richtig wohin. Alles auch von Menschen mit akademischem Psychologieabschluss, ehrenamtlich organisiert. Und wir organisieren Aktionen und Kampagnen. Wir haben jetzt unsere erste richtige Plakatkampagne fertig. Die ist auch im Internet zu finden unter daskannstdutun.de. Da stellen wir Menschen wirksame Handlungsmöglichkeiten vor, weil wir wissen, dass die Krise besser verarbeitet werden kann, wenn man gleichzeitig wirksame Handlungsmöglichkeiten wahrnimmt. Und wirksame Handlungsmöglichkeiten sind eben nicht individuelle Konsumveränderungen, wie die meisten anfangen, sondern eher auf einer kollektiven, transformatorischen Ebene zu finden.
Und geht es da auch übrigens um Therapieformen der Zukunft? Das finde ich ja auch ein spannendes Thema.
Ja, das ist ein kompliziertes Feld, zu dem es einerseits noch nicht viel Forschung gibt und zweitens sehr dynamische Forschung. Da kommen fast irgendwie wöchentlich neue Ergebnisse, die man sich ein bisschen mühsam zusammenklamüstern muss, um da einen Ausblick zu wagen. Aber insgesamt lässt sich festhalten, dass die Psychotherapie der Zukunft viel mehr auf Prävention setzen muss, weil wir das gar nicht wegtherapieren können, die zunehmende Krankheitslast. Wir müssen uns ein Stück weit als Psychotherapeutinnen aus diesem bequemen 1-zu-1-Setting verabschieden. Das wird herausfordernd. Wir dürfen deutlich machen, dass auch gesellschaftliche, politische, strukturelle Rahmenbedingungen eben erhebliche Auswirkungen auf die psychische Gesundheit haben. Dazu kommt natürlich die Riesenfrage Digitalisierung und KI. An welchen Stellen ist es eigentlich sinnvoll, das zu nutzen und an welchen Stellen müssen wir psychotherapeutisch auch sehr vorsichtig sein? Das sind, glaube ich, so wesentliche Linien. Vielleicht noch eine Sache, es wird mehr um Gruppen und Gemeinschaften gehen. Wir haben in den letzten Jahren ein sehr hohes Maß an Individualisierung erlebt und das wird wahrscheinlich eher ein bisschen rückläufig sein.
Oder finde ich gut.
Wäre sinnvoll, um gesund da durchzukommen.
Finde ich super. Also ich persönlich, ja.
Ja, ich auch.
Ja, genau, ja. Als Systemikerin finde ich das großartig. Genau. Ja. Und dann sind Sie noch, danke erstmal für die Beschreibung, Sie begleiten in der Politik, in der Arbeitswelt, in Schulen und in Gesundheitseinrichtungen und auch in Krankenkassen so die Transformation, die anstehende, oder beraten dazu, ne?
Ich gebe mein Bestes, ja.
Genau, also wie sich diese Institutionen dann auf die Folgen des Klimawandels vorbereiten können, oder?
Naja, die Herausforderung ist, dass es in allen Bereichen mitgedacht werden muss und dass üblicherweise in den Ausbildungen, auch an den universitären Curricula noch nicht abgebildet ist. Also in meinem Psychologiestudium beispielsweise war das kein Thema. Und es ist komplex, das mit den bereits bestehenden Themen, die Menschen sowieso haben oder mit denen sie beruflich zusammenarbeiten, dann zusammenzubringen und zu schauen, hey, wo sind da überhaupt die großen Hebel? Und gleichzeitig ist es eben viel, viel wirksamer, weil wir dadurch auf eine strukturelle Ebene kommen und nicht mehr individuell so rumeiern. Halte ich das schon für sehr wichtig. Aber es ist natürlich zentral, immer auch im Auge zu behalten, was wirklich die Emissionen verursacht, ne? Und da ist es zum Beispiel, es sind weniger die Psychotherapiepraxen. Als sprechende Medizin sind wir emissionsarm. Wir sind eigentlich ein Job der Zukunft. Ich glaube, dass es da eher ein Wachstum geben wird in dem Bereich. Aber die großen Emissionen kommen eben von den großen Verschmutzern, Kohle, Öl, Gas. Ja.
Wann haben Sie denn eigentlich zum ersten Mal gewusst, eben Sie haben ja vorhin schon erzählt, es ging Ihnen damals schlecht, aber wann haben Sie zum ersten Mal gewusst, dass Sie als Psychologin sich mit diesem Thema auseinandersetzen möchten?
Also ich bin jetzt auch nicht so Oberöko, sondern habe einfach ein ganz normales Leben geführt. Ich hatte eine Praxis für Psychotherapie auf dem Land. Als die Klimaproteste losgingen rund um Greta Thunberg, habe ich irgendwie mich daran erinnert, dass ich ja früher in der Studentinnenzeit auch da schon mal irgendwie mich ein bisschen engagiert hatte und so und habe gedacht, ich möchte jetzt gerne irgendwie nochmal checken, wie ist da eigentlich die Lage. Ich war da vorher in den Jahren davor wenig zu gekommen. Ich habe 2 kleine Kinder gehabt und so weiter, hatte andere Themen. Und dann habe ich mich eingelesen und dann kam irgendwie so ein Schockmoment nach dem anderen. Also, dass es im Grunde an allen Stellen schlechter aussieht als prognostiziert und dass die Prognosen wirklich schauerlich sind. Dann war ich erstmal erschüttert und wusste aber nicht so richtig, wohin jetzt damit, was mache ich jetzt damit, habe mich einfach nur schlecht gefühlt. Und dann habe ich meine Kollegin und inzwischen auch Freundin Mareike getroffen im Internet, wir kannten uns nicht persönlich, weil Mareike da die Frage gestellt hat, sag mal, hat dieses ganze Klimakrisending nicht auch was mit Psychologie zu tun, wird der nicht verdrängt oder so? Und das war ganz interessant, weil das war ein öffentliches Forum für Psychotherapie, wo sie das gefragt hat und es kamen erstmal ganz viele Antworten, nee, das hat aber mit unserem Beruf nichts zu tun und da sollten wir uns raushalten, wir sind doch politisch neutral und so weiter. Und ich habe dann geschrieben, ja, ich finde auch, lass uns mal irgendwie überlegen, was wieder die Zusammenhänge sind. Und dann haben wir uns kontaktiert und haben die Berufsverbände und die Kammern angeschrieben und haben gefragt, ob es eigentlich schon irgendwas gibt an Engagement. Gab es nicht. Und dann haben wir gesagt, wenn es nichts gibt, dann würden wir auch gerne was gründen wollen. Und dann haben wir die Psychologists for Future gegründet und ab Tag 1 über die Kammern und Verbände kamen mehr und mehr und mehr Kolleginnen. Wir haben erst gedacht, das ist ein Projekt von 3 Wochen, vielleicht 3 Monaten. Bis zur Europawahl wollten wir damals, 2019, das irgendwie da eine Stellungnahme rausbringen. Ja, und inzwischen sind es 5 Jahre, ne? Und wir sind riesen gewachsen. Ja.
Also krass. Pionierinnen.
Ja, das ist eine krasse Erfahrung, dass sowas funktionieren kann. Aber es hat auch was ganz Wertvolles und die Verbindung und die Gedanken und die Ideen, die daraus entstehen, auch als Fachgruppe, sind sensationell. Ich würde fast sagen, wir prägen gerade ein bisschen ein neues Berufsbild in unserem Feld.
Toll. Und wo Sie das so erzählen, kommt mir sofort der Gedanke, es hat ja auch fast wie eine Art von Vorbildfunktion für vielleicht für die Gesamtgesellschaft, weil man hat eine Idee und denkt am Anfang, ich kann nichts machen und man tut sich mit anderen zusammen und auf einmal wird es immer größer und passiert wirklich was.
Ich glaube, das ist das Schöne an der Bewältigung der Klimakrise, dass es nämlich was total Ermächtigendes hat, dass wir feststellen, dass wir viel mehr können und auch viel mehr erreichen können, als wir ansonsten in unserem alltäglichen Leben so wahrnehmen, wo wir oft in unserem Alltag so gefangen sind. Also es hat was ganz Empowerndes für viele einzelne Menschen festzustellen, wie wir da über uns hinauswachsen können und es gleichzeitig uns auch noch gut tut. Also eben nicht zusätzliche Arbeit und Stress und so weiter bedeutet, sondern eher durch die aktive Teilnahme ja letztlich auch an einem demokratischen Leben wir irgendwie uns vielleicht sogar besser spüren können, wenn es gut läuft.
Toll. Jetzt würde ich gerne gucken, mal ein bisschen konkreter werden. Und zwar würde mich interessieren, was Sie sagen, das habe ich schon mal an anderer Stelle gehört, Sie sagen, oder ich glaube, die Allianz, die Deutsche Allianz für Klimawandel und Gesundheit sagt eben, die Klimakrise ist auch eine Gesundheitskrise. Und da würde mich jetzt interessieren, inwiefern das konkret so ist. Gerne auch mit Beispielen.
Die Klimakrise hat gesundheitliche Auswirkungen auf im Grunde jede medizinische Fachgruppe, also von A wie Allgemeinmedizin bis Z wie Zahnmedizin, ist es in den meisten Bereichen so, dass die Krankheitslast zunimmt. Wobei es nicht nur die Klimakrise ist, muss man korrekterweise sagen, sondern sämtliche ökologische Krisen. Wir haben ja auch noch ein Verschmutzungsproblem, Artensterben, Wasser. Genau. Also die wirken auf unsere Gesundheit ein. Wir erkennen das zum Beispiel an erhöhter Pollenbelastung. Die Pollen fliegen inzwischen fast ganzjährig. Die Pandemiewahrscheinlichkeit nimmt zu, haben wir alle schmerzlich erleben dürfen, was das bedeutet. Einige WissenschaftlerInnen sagen, wir treten ins pandemische Zeitalter ein und dass wir das erwarten müssen, dass da weitere Pandemien auf uns zurollen. Und im Hinblick auf die psychische Gesundheit bedeutet das eine Zunahme von im Grunde fast allen psychischen Erkrankungen, Ängsten, Depressionen, Suchterkrankungen. Vielleicht als konkretes Beispiel gibt es jetzt eine Erhebung, die ist ziemlich frisch erschienen von der BKK. Die haben Versichertendaten nach dem Ahrtal-Hochwasser erhoben, in der Region, wo dieses Hochwasser war. Da haben wir dann als ein Beispiel, wie ein einzelnes Extremwetterereignis im Grunde sich auf die psychische Gesundheit auswirkt. Und da hatten wir im ersten Moment, also irgendwie in den ersten 6 Wochen nach dem Hochwasser, vor allen Dingen akute Belastungsreaktionen und dann eigentlich erwartbar. Aber was deutlich wurde und wo die BKK selbst erschrocken war und das in ihrem Bericht hervorhebt, ist, dass 6 Monate nach dem Hochwasser Ängste, Depressionen, Suchterkrankung, posttraumatische Belastungsstörung und bei Kindern und Jugendlichen emotionale Störungen des Kindesalters enorm hochgestiegen sind. Mhm. Und dadurch, da hängt natürlich total viel dran. Ne? Da werden auch die Krankenkassen hellhörig mit AU-Zeiten und volkswirtschaftlicher Schaden, der da dran hängt und so weiter.
Absolut, ja.
Und ich will jetzt nicht so viel dazu quatschen, aber vielleicht eine Sache noch. Das ist ja. Jetzt auch unabhängig jetzt von dem Hochwasser in Deutschland auch etablierte internationale Forschung zu gibt, insbesondere zum Beispiel von der APA, American Psychological Association, die das ordentlich aufgedröselt haben, die Studienlage inklusive Meta-Analysen, dass die Krankheitslast im Bereich mentale Gesundheit erwartbar extrem ansteigt und wir haben jetzt schon ein Versorgungsproblem und dass auch dadurch in der Folge soziale Konflikte zunehmen, dass Aggressivitäten zunimmt, dass innerhalb einer Gesellschaft Konflikte zunehmen. Rechtspopulismus hängt da dran. Mega aktuelles Thema.
Das wegen, ist auch wegen der Klimafluchtgeschichte.
Ja, weil dann, es eine allgemeine Verunsicherung gibt.
Ja, das sowieso.
Genau. Also ein allgemeines Verunsicherungserleben in der Bevölkerung. Also es ist jetzt ein bisschen vereinfacht dargestellt. Es ist bestimmt komplexer. Aber es gibt ein Verunsicherungserleben, das für viele Menschen schwer integrierbar ist. Die wissen nicht so richtig, was sie damit machen sollen. Das kommt eh auf eine hohe Grundbelastung. Und irgendwann ist die Tendenz zum entweder Rückzug ins Private und ich mache mir lieber hier meine kleine Welt schön oder eben das Hinwenden zu vermeintlich einfachen Lösungen in Form von zum Beispiel rechtspopulistischen Aussagen, liegt dann immer näher und näher. Und das können wir an den Wahlergebnissen ablesen. Das ist ein riesendemokratisches Problem.
Absolut. Oder diese Polarisierung und Spaltung. Ja. Ich lebe hier in Bayern auf dem Land. Also es ist auch sehr interessant. Also ja, also das wäre vielleicht auch jetzt die Frage eben dieses grünen Bashing, was ja auch stattfindet hier besonders. Ne? Also steckt da nicht eben eigentlich auch eine Angst dahinter? Ja, also eine Angst und dann die Strategie, das einfach nicht haben zu wollen.
Und also ja. Also es wäre sicherlich zu einfach zu sagen, dass es immer eine Angst ist. Ne? Ja. Aber man muss die emotionale Reaktion auf diese grundsätzliche Bedrohungssituation ausweiten, dass es nicht nur eine Belastung in der Auseinandersetzung ist, sondern dass die Gefühle und die Emotionen eben auch auftreten durch die Abwehr, ne? Und durch das von sich fernhalten und und damit vielleicht auch abwerten.
Auf die Gefühle komme ich gleich auch nochmal. Ich wollte noch sagen, zu diesem Konkreten, ich habe eine dystopische Serie geguckt.
Da welche denn? War's,
ja, oh Gott, wie hieß die auf Apple TV? Wie war die? Extrapolations.
Ah, die kenne ich leider nicht.
Oder so hieß sie, glaube ich. Aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob sie so hieß. Naja, jedenfalls war es da so. Es war eigentlich ganz gut gemacht. Es ging immer ein paar Jahre weiter und wie es dann ausschaut. Und schon in der ersten Folge war es so, dass es ständig Waldbrände überall gab und die Menschen im Grunde kaum noch raus konnten. Und da habe ich mir auch so gedacht, was würde das jetzt auch mit mir persönlich machen? Also man hat im Grunde auch wieder so eine Art von Corona-Situation oder so, ja, und man darf nicht mehr raus. Ja, also eben für die Psyche, ne, also extrem belastend wieder, ja, die total. Vorstellung allein, ja. Und dann habe ich mir noch gedacht, genau das, was Sie eben gesagt haben, und ich finde es nicht banal, gerade Menschen mit Angstthematik, da ist schon immer, wenn man es runterbricht, das Grundproblem oder auch bei Traumatisierung eben dieses Sicherheit. Ne? Man fühlt sich unsicher und wenn dann sowas dazukommt, ja, also ist eine Extrembelastung.
Ja. Total. Ja. Und gerade deswegen wären die demokratischen Parteien in so enormer Verantwortung, da wirklich wirksame Lösungsvorschläge zu machen. Ne? Und ich bin mir sicher, dass viele, viele Menschen nicht doof sind und durchaus verstehen, wenn irgendwas nicht eben zum Beispiel in Linie mit dem Pariser Abkommen ist und dass es nicht mit 1,5 Grad konform ist. Aber da hängt so viel dran. Das ist eben auch herausfordernd, sich dem im Alltag zuzuwenden. Und ich glaube, es wird dann einfacher, wenn wir es mit unseren sonstigen Themen verknüpfen. Also mit dem, womit wir uns eh beschäftigen und was uns interessiert.
Ja, also vielleicht können wir noch mal kurz, also dann finde ich noch übrigens interessant, Thema Hitze. Menschen mit Angst und Panik, also kenne ich mich halt aus, die fühlen sich ja auch oft ähnlich, wenn sie jetzt eine Panikattacke akut haben, als hätten sie einen Kreislaufkollaps oder so. Also es ist sehr, also kann man sehr vergleichen mit, wie man sich fühlt unter extremer Hitze zum Beispiel.
Ja,
Und ich könnte mir
bei
vorstellen, dass
Hitze
es
ist es,
getriggert wird.
ja, kann ich mir auch vorstellen. Ich weiß nicht, also ich glaube, es ist noch nicht ganz klar forschungsmäßig, wie da genau die Mechanismen sind, aber es macht
Ah,
total
okay.
Sinn.
Ja.
Aber ich weiß, dass ab Tag 3, meine ich, einer Hitzewelle die Klinikeinweisungen drastisch zunehmen. Suizidalität nimmt zu, Aggressivität nimmt zu, alle psychischen Erkrankungen, in denen irgendwie eine kognitive Komponente ist, also insbesondere zum Beispiel Psychosen oder auch Demenzen, da wird die Symptombelastung schlimmer. Und es gibt eine Studie aus Kanada, die hat untersucht, die Hitzetoten, die da während einer Extremhitzewelle verstorben sind, was deren Vulnerabilitäten waren, wodurch sie zur Risikogruppe geworden sind. Und da war die Gruppe, die am häufigsten betroffen war, schizophren Erkrankte. Da haben wir wieder den Zusammenhang zur psychischen Gesundheit. Hitze wirkt sich total auf unsere Psyche aus. Wissen wir ja eigentlich auch selber,
Eigentlich
ne?
schon, ja,
Also bei Hitze
absolut,
kann man
ja.
sich schlecht konzentrieren und irgendwann ist es nicht mehr großer Spaß, sondern da möchte man nur noch mit ausgestreckten Armen auf dem Bett
Ja,
liegen.
absolut. Dann kann ja auch sein, dass durch Extremwetterphänomene der Wohnraum knapper wird.
Der Wohnraum wird knapper und es ist natürlich so, dass Menschen, die finanziell ärmer sind, beispielsweise dann sich auch schlechter schützen können vor solchen Extremwetterereignissen. Die können sich vielleicht keine Klimaanlage leisten, leben beengter. Es gibt richtig so, das ist ganz interessant, es gibt so Hitzelandkarten für Städte, wo gezeigt wird, wo sich die Hitze besonders aufstaut. Und das sind natürlich die Stadtviertel, die wenig begrünt sind, die dicht bebaut sind. Das heißt, die Menschen, die sowieso schon ärmer sind oder in irgendwelchen prekäreren Lebensumständen leben, sind dann dadurch auch noch mal mehr betroffen. Es ist auch ein sehr großes Gerechtigkeitsproblem.
Mit Sicherheit. Genau. Klimaflucht haben wir eben schon erwähnt. Genau.
Jetzt sind wir hier
Dann
selbst ein bisschen in der Dystopie, ne? Aber so ist es nun
absolut.
mal.
Wir kommen gleich wieder raus. Aber ich denke auch, ich habe mir das vor unserem Gespräch schon gedacht. Aber ich habe mir auch gedacht, naja, aber so ist es halt, ne?
So
Also
ist das,
man
ja.
muss, also ja, eben. Dann gibt es ja noch die im angloamerikanischen Climate Anxiety, Klimaangst. Es ist keine Diagnose, könnte aber ja vielleicht eine werden, was weiß ich. Was würden Sie denn da sagen? Also ab wann würden Sie sagen, ist denn die Angst vor dem Klimawandel dann vielleicht auch wirklich kontraproduktiv?
Also es ist eigentlich per se ein ganz interessantes Phänomen. Mir erscheint die Diskussion rund um Klimaangst inzwischen fast wie so ein Kristallationspunkt der Debatte, auch der politischen Debatte, weil es
Ach,
dann nämlich
spannend.
sich diese Strömungen abbilden, dass es einerseits so einen Wunsch gibt, fast manchmal das zu pathologisieren, so nach dem Motto, man müsste die Klimaangst doch wegtherapieren, dann wäre das Problem ja auch nicht mehr so schlimm. Und auf der anderen Seite so eine Tendenz zu sagen, hey, nee, es ist gesund und normal, es ist berechtigt, es ist eine
Okay,
reale
ja.
Bedrohung. Und da ist so eine Konfliktlinie, die sich irgendwie interessanterweise in der öffentlichen Debatte auch immer wieder abbildet. Bei den Psychologists for Future war das Thema Klimaangst die Hauptanfrage von Presse. Also es drehte sich immer darum, dabei haben wir echt viele interessante Themen zu bieten, aber es
Ja.
drehte sich immer zu um Klimaangst. So, dass es,
Okay.
und von den Gefühlen gibt es dazu allerdings tatsächlich auch schon am meisten Forschung. Aus meiner Sicht ist es so, dass es noch keine Diagnose ist, üblicherweise. Wer weiß, wie sich das entwickelt, wenn die Krisen zunehmen, so, sondern also wie ich auch am Anfang sagte, ist es aus meiner Sicht so, dass wir eher ein Problem mit zu wenig Angst statt mit zu viel Angst haben. Und dass es sinnvoll wäre, den Menschen zu helfen, konstruktive Angstverarbeitung dann irgendwie zu
Absolut.
erlernen und sich da gut regulieren zu können. Aber dass jemand wirklich in so einem Hyperarousal, in so einer Überanspannung durch klimabezogene Ängste, habe ich persönlich nicht erlebt. Also das mag momenteweise geben, ich hatte ja auch so eine Hochanspannung, aber das wird üblicherweise gesund reguliert.
Ich glaube, ich habe es auch schon erlebt bei Leuten, also die haben dann vielleicht eher eine generalisierte Angststörung und dann spielt das mit
Ja.
rein, ne? Aber dann ist sowieso alles irgendwie,
Ja.
ne? Angst
Aber es
machen,
kann,
ja.
das ist auch ein interessanter Gedanke, es kann sein, dass die Menschen, die per se feinfühliger sind für Ängste, also wie zum Beispiel mit einer generalisierten Angststörung, auch eher einen Bezug dazu finden. Und dass wir genau diese Leute jetzt gerade voll brauchen und denen im Grunde in den Mut helfen müssen, da hinzuschauen.
Ja.
Also im Grunde haben die eine sensible Wahrnehmung an der Stelle, weil die Ängste sind berechtigt.
Total, genau. Gerade vor ein paar Tagen kam wieder mal die News, ein neuer Rekord wurde aufgestellt, vermeldet, nämlich dass 2023 eben offiziell zum heißesten Jahr seit der Aufzeichnung erklärt wurde, ne? Und ja, wir haben das jetzt in den letzten Jahren immer wieder gehabt, diese Rekorde, und es ja auch schon zu spüren bekommen. Aber Studien besagen, glaube ich, auch habe ich gehört, dass die meisten Deutschen auch um den menschengemachten Klimawandel und seine Folgen Bescheid wissen. Und aber, das habe ich irgendwie gehört, die Beschäftigung damit oder die Diskussion darüber als anstrengend empfinden. Und das deswegen dann lieber irgendwie lassen oder ja.
Ja, total. Es ist ein riesiges Problem. Ich höre das sowohl von Medien als auch zum Beispiel von InfluencerInnen, dass sobald sie irgendwas zum Thema Klima machen, es weniger geklickt werden, sie Follower verlieren und so weiter. Die Beiträge sind unbeliebt, man möchte sowas nicht hören, die Belastung ist eh hoch, dann kommt noch sowas obendrauf. Wir sind ja auch fast ermüdet von den immer wieder neuen Extremen, die uns irgendwie entgegengespült werden. Insofern könnten sie auch überlegen, ob es sinnvoll ist, diesen Podcast überhaupt Klima in den Titel zu setzen oder vielleicht das eher im Subtext mitzuliefern. Aber
das ist mir egal, ja.
Das ist was, was wir auch in der Fachgruppe inzwischen schon intensiv diskutiert haben, und wir haben probiert, dem etwas Konstruktives entgegenzusetzen und haben einen Medienleitfaden Klima entwickelt. Gibt es auch im Internet, www.medienleitfaden-klima.de. Das war eine irre Arbeit. Wir haben das durch die komplette akademische Psychologie gejagt, damit es wissenschaftlich wirklich abgesichert ist, was wir da sagen, um damit Medienhäusern zu helfen, wie sie weiterhin über das Klima berichten können, so dass Menschen es besser aufnehmen, besser rezipieren und besser verarbeiten können. Und das sind im Wesentlichen drei Schritte. Das heißt, wenn man eine unangenehme Schlagzeile macht, sowas wie also was weiß ich, wie irgendein Extremwetterereignis oder wieder irgendein Hitzerekord oder heißeste Jahr seit Wetteraufzeichnung, dass man das unbedingt weiter berichten sollte, dass man dann, also die Berichterstattung muss viel und die muss sichtbar sein, dass man dann, und das, da wird es natürlich für die Medien schwierig, die Gefühle validiert, dass man sagen, solche Nachrichten können sie beunruhigen, diese Ängste sind berechtigt und werden von vielen, vielen Menschen geteilt, und das sind ihre Handlungsmöglichkeiten und dann zielgruppenspezifisch. Weil auf diese Weise helfen wir Menschen zu einer konstruktiven Verarbeitung und nicht zu so einem Beiseiteschieben, sowas will ich gar nicht lesen, weg, weg, weg. Das rettet das natürlich auch nicht von heute auf morgen, aber es macht es einfacher. Und es macht es auch insofern einfacher, dass wir uns nicht so komisch alleine fühlen, wenn wir darauf empfindlich reagieren, sondern dass wir sehen, hey, da gibt es echt viele Leute, die das belastet. Zusammengefasst ergibt das dann, es ist uns Psychologin ja schon mal gelungen, auf die mediale Berichterstattung Einfluss zu nehmen, nämlich bei der Suizidberichterstattung, dass da unten jetzt immer solche Kästchen kommen, wo irgendwie steht, wenn Sie selbst unter Suizidgedanken leiden, hier sind Ihre Hilfe-Hotlines. Und analog dazu haben wir einen Klimakasten empfohlen, den man an solche Berichterstattung ranhängen kann. Da steht dann sowas, also im Grunde das, was ich gerade gesagt habe.
Ja, toll.
Diese Nachrichten können unangenehme Gefühle wie Ängste oder Sorgen in Ihnen auslösen. Sie sind berechtigt, werden von vielen Menschen geteilt. Hier finden Sie wirksame Handlungsmöglichkeiten.
Toll.
Das wäre psychologisch toll, ja. Total sinnvoll.
Ja. Und wird das schon angewandt? Also mir ist es jetzt noch nie begegnet.
Nee, das wird nämlich tatsächlich noch nicht angewandt, was ich auch ein bisschen, also fast enttäuschend finde. Wir hatten Fortbildung für Redaktionen dazu. Und wir haben ja auch probiert, denen das so einfach wie möglich zu machen mit diesem Kasten, den man einfach nur ranhängen muss, weil die sind selbst unter enormem Zeitdruck und überarbeitet. Genau. Die finden das auch total interessant. Ich hatte auch Sitzungen, also gerade diese Klimajournalistinnen, die sind hoch belastet, weil die sich dauernd mit diesen Extremrekorden im negativen Sinne auseinandersetzen müssen. Denen geht es überhaupt nicht gut. Das ist eine Risikogruppe für psychische Belastung. Und gleichzeitig funktioniert es irgendwie nicht. Also es wird nicht abgebildet. Und ich glaube, dass da vielleicht auch, ich weiß nicht, ob es da so ein Zurückschrecken gibt. Ach, ich kann auch
ich darüber glaube, nur fantasieren. Ich bin ja aus den Medien eigentlich, ich habe ja lange da gearbeitet. Ich könnte mir auch vorstellen, dass dann so Stimmen zu Wort kommen in so Redaktionen, die sagen, ja gut, dann können wir das ja fast unter jede News dranhängen. Also auch wenn es um Krieg und was weiß ich geht, ne? Wobei ich finde, der Unterschied ist, wenn ich jetzt was lese über den Krieg, da kann ich, habe ich wenig Einflussmöglichkeiten, ne? Also viel weniger als in Bezug auf das Klima.
Ja, vielleicht wäre es auch schon hilfreich, wenn man unter diese Beiträge immer wieder die Website zum Medienleitfaden postet. Also mein Eindruck ist inzwischen auch, dass gerade Menschen in Machtpositionen sich oft dann vor allen Dingen bewegen, wenn sie immer wieder permanenten Druck bekommen. Es ist ein bisschen wie ein Klassensprecher. Die werden auch vor allen Dingen dann aktiv, wenn welche von uns sagen, du musst jetzt aber mal ins Sekretariat gehen. Ansonsten sind die wie so eine Position, die einfach da ist und bewegen sich wenig.
Aber spannend. Also sind wir vielleicht jetzt auch bei dem Punkt, und jetzt gehen wir mal raus aus den ganzen dystopischen Geschichten, eben, was ist ein gesunder Umgang damit? Was gehört da dazu? Ich habe an einer anderen Stelle auch gehört, da haben Sie gesagt, die Klimakrise ist wie ein Notfall, ja, und wegschauen ist das Schlechteste. Wie kriegt man jetzt aber Menschen dazu, hinzuschauen, obwohl sie es nicht wollen?
Naja, wenn wir jetzt mal in der Notfallanalogie bleiben, dann können wir uns ja vorstellen, wie es uns geht, wenn wir einen medizinischen Notfall in der, was weiß ich, Innenstadt oder so erleben. Wir fühlen uns massiv überfordert und eigentlich wollen wir nicht so gerne, weil mein Erste-Hilfe-Kurs ist auch schon ganz lange her und ist hier nicht irgendjemand anders, der das mal übernehmen könnte. So in etwa, das heißt, es gibt so ein Zögern und so ein Zurückschrecken und ist das jetzt wirklich meine Verantwortung? Das ist ja das Gleiche, wie es auch beim Klima passiert. Nämlich, dass wir irgendwie denken, ja, Verantwortungsdiffusion, jemand anders, die Politik, die Wirtschaft, China, Indien, die müssten erstmal alle aktiv werden. Was sollte ich jetzt als Lea Dom machen? So, aber gleichzeitig wissen wir aus solchen medizinischen Notfallsituationen, dass tatsächlich Gaffen das Schlechteste ist, was wir machen können, sondern dass es erstmal darum geht, hinzuschauen und dann im Rahmen der Möglichkeiten aktiv zu werden, vielleicht auch Hilfe zu rufen und zu schauen, was man machen kann. Und wenn wir anfangen, uns damit auseinanderzusetzen, was es alles für Handlungsmöglichkeiten gibt, wie eine Und man kriegt da ja sogar Anleitungen inzwischen am Telefon von der Rettungsleitstelle, wie eine Herzdruckmassage beispielsweise funktioniert, dann können wir Leben retten. Und das ist die Analogie zur Klimakrise, dass wenn wir jetzt nämlich tatsächlich hinschauen, nicht gaffen oder irgendwie wie bei so einem Verkehrsunfall uns paralysiert daneben stehend sehen, sondern in irgendeiner Form aktiv werden, dann können wir Leben retten und zwar im großen Stil. Wir machen Gesundheitsschutz ohne Ende. So, und dafür brauchen die Menschen aber praktisch das Wissen darüber, wie sie das tun können. Und das wird leider oftmals ja noch so dargestellt, dass wir das mit unserem Einkaufswagen entscheiden. Dass ich jetzt persönlich weniger Fleisch essen, weniger Auto fahren, nicht mehr in Urlaub fliegen, keine Kreuzfahrt, Verzicht, 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 Verzicht. Und dann strenge ich mich ganz doll an und stelle fest, mein Fußabdruck ist immer noch viel zu hoch. Es ist frustrierend, wir fühlen uns nicht wirksam. Ich möchte es nicht falsch verstanden wissen. Es ist aller Ehren wert, das zu versuchen. Ich gebe auch mein Bestes. Die drei großen persönlichen Hebel sind wahrscheinlich die drei Fs, Fleisch, Fliegen und Fummel, also Klamotten, da ist es sinnvoll anzusetzen und daran zu arbeiten. Aber lasst uns daran irgendwie nicht kaputt machen, sondern eher gucken, wie wir uns gemeinschaftlich einsetzen und wie wir das Thema in alle Ebenen unseres Alltags bringen, in unsere berufliche Praxis, in den Freundeskreisen, in denen ich mich bewege. Wahrscheinlich ist es im Zweifel viel sinnvoller, dass nicht ich persönlich mich abmühe, jetzt heute mal den Tag komplett vegan durchzuziehen, sondern dass es vielleicht zur Normalität wird, dass wenn ich meine Freundin einlade, dass es dann veganes Essen gibt. Weil dadurch gestalten wir neue Normen. Und die Normen sind das, was uns als Menschen so extrem prägen. Und wenn wir es dann auch noch hinkriegen, dass es lecker ist und dass wir unter Freundinnen trotzdem einen tollen Abend haben, dann etabliert sich sowas viel schneller, weil es zeigt, es geht und dann leben wir den Wandel mit. Oder die meisten Menschen sind ja Spezialistinnen für ihre Arbeitsplätze. Die wissen genau, was da gemacht werden müsste und was da eigentlich emittiert und so weiter. Oder könnten das leicht herausfinden. Und da ein Gestaltungspotenzial zu nutzen und zu schauen, hey, ich möchte hier mal gerne Nachhaltigkeitsbeauftragte in meinem Unternehmen werden, dann haben wir plötzlich ganz neue Hebel, die viel wirksamer sind als mein individuelles Rumeiern. Ist natürlich trotzdem besser, keine Kreuzfahrt zu machen und nicht zu fliegen. Das bleibt so, ne? Aber wir gewinnen auch was, was gut ist.
Spannend. Ich denke mir, was diese Verzichtsstory immer angeht oder dieses Narrativ, da habe ich mir so Gedanken gemacht, da habe ich gedacht, naja, da müsste man vielleicht auch mal da ansetzen, zu sagen, naja, bei Transformationen in so einem großen Ausmaß geht es ja auch immer um Verlust tatsächlich. Verzicht, Verlust. Und Verlust bedeutet ja auch, dass es irgendwie Raum braucht, irgendwie fast für Trauer, würde ich sagen. Und es
Total.
gibt ja sicher viele, die sagen, Mensch, ich bin so gern in den Sommerurlaub jedes Jahr ins Meer geflogen.
Ja, ich
Jetzt
auch. Ich
irgendwie,
möchte auch
ja,
mal wieder in den Sommerurlaub
eben,
ans Meer
ja.
fliegen.
Also es hat ja schon mal, ja, aber vielleicht braucht es da eben auch in der Kommunikation nochmal irgendwie so, dass man das irgendwie auffängt und sagt, ja, darf betrauert werden. Oder ich habe gerade so eine Phase, wo ich ganz oft so mir Videos, Musikvideos aus den 80ern und 90ern anschauen, immer denke, ah, damals war alles noch so anders und ich war so unbeschwert. Also dieser Verlust der Unbeschwertheit auch, ne? Den ich jetzt aus der Kindheit und Jugend kenne, so.
Ja, das psychische Integrieren dieser multiplen Krisen, was ja nicht nur das Klima ist, aber eben auch, das ist ein psychischer, hochkomplexer Prozess und der braucht unsere Berufsgruppe. Das ist nicht trivial und das ist viel Arbeit. Und also zum Beispiel, was das Thema Fliegen angeht, ich habe das gerade so lapidar gesagt, ja, das stimmt auch, ich bin nämlich früher total gerne in Urlaub geflogen. Das war irgendwie fast identitätsstiftend, die ganzen Länder und Abenteuer, die ich erlebt habe. Und was mir da geholfen hat, ist praktisch auf die Bedürfnisse dahinter zu gucken. Was war es denn eigentlich, was mir da so wichtig war? Und das war oftmals sowas wie vielleicht kleine Fluchten aus dem anstrengenden Alltag, ein Abenteuer erleben, irgendwas kennenlernen, was mir sonst fremd ist. Und dann ist es allmählich gelungen, das auf andere Art und Weise zu leben. Also, dass ich feststelle, hey, ich muss gar nicht fliegen, um diese Gefühle zu haben. Ich kann das nämlich auch haben, ohne zu fliegen. Und es gibt dafür viele diverse Möglichkeiten. Und das macht es dann wieder leichter. Aber ja, erstmal kommt oft die Trauer und der Verlust. Und ist vielleicht auch ein bisschen wie bei einem Verlust von einem Menschen oder auch nach einer Trennung oder so. Wenn wir können das beiseite schieben, aber oftmals hilft es da einmal durch diesen Prozess und vielleicht auch mal zu weinen und festzustellen, Scheiße, es geht mir richtig schlecht damit. Das muss irgendwie auch mal raus.
Voraussetzung für die Transformation, aber generell ist natürlich auch erstmal bei allem, dass man es überhaupt als Problem wahrnimmt, ne? Also, weil wenn ich jetzt mit irgendwelchen Leugnern zu tun habe, dann, also, wo setzt man denn da an?
Also ich glaube, dass bei Menschen, die die Klimakrise an sich wirklich leugnen, wir aufpassen müssen, dass wir nicht unsere Energie verschwenden. Wir wissen aus der Transformationsforschung auch, dass wir keineswegs alle Menschen überzeugen müssen. Also für Transformationsprozesse in Gesellschaften reicht es wahrscheinlich, wenn 20 bis 25% überzeugt sind. Das sind gar nicht so viele. Also wahrscheinlich haben wir das sogar schon. Andererseits muss man natürlich proklamieren, geht sowas auch von der anderen Seite. Die Rechtspopulisten probieren genau das Gleiche gerade, nämlich so viele Menschen zu überzeugen, wie es nur geht. Aber wir müssen uns eben nicht an irgendwelchen hartnäckigen Klimaleugnern abarbeiten und da lange, lange Gespräche führen. Das mag dann noch am ehesten funktionieren, wenn es eine emotionale Bindung gibt, weil es vielleicht ein Familienmitglied ist, was uns wichtig ist oder so und wir darauf zurückgreifen können. Dann halte ich es auch für sehr sinnvoll, diese Bindung nicht aufzugeben, sondern da im Kontakt zu bleiben, um nicht so eine Isolierung herzustellen. Aber ich glaube, es geht viel auch darum zu gucken, wen kann ich vielleicht ein bisschen leichter begeistern? Wer hat da auch Lust zu? Und wie kann ich mich mit den Menschen zusammentun? Weil das ist oftmals wirksamer als dieses ganz beschwerliche sich abarbeiten. Außer es sind Menschen in sehr wichtigen Positionen, dann kann es sehr wichtig sein, sich daran abzuarbeiten und da immer wieder beharrlich zu bleiben.
Sehr entlastend, ja. Und dann vielleicht noch mal gegen Ende, also wenn Sie da jetzt diese ganzen Institutionen beraten, um was geht's denn da dann konkret? Also zum Beispiel Krankenhäuser.
Bei Krankenhäusern gibt es beispielsweise das Zero Emission Hospital Konzept. Das bedeutet, wie müssen Krankenhäuser umgerüstet werden, damit sie weniger emittieren. Dann braucht es Fortbildung von allen Gesundheitsberufen, zum Beispiel auch denen, die in der Klinik arbeiten, dass sie diese Themen mitdenken. Es kann zum Beispiel nicht sein, dass Psychotherapeutinnen dazu raten, jetzt mal schön shoppen zu gehen, wenn man sich angespannt fühlt. Ist jetzt ein bisschen platt. Aber dahinter ist ja ein Wertewandel, der mitgedacht werden muss. Und die Herausforderung, dass diese Krisenhaftigkeit und dieses Mitdenken in allen Lebensbereichen ja auch die Behandelnden betrifft und da auch noch nicht sicher stattfindet oder die manchmal unsicher sind, wie das gut stattfinden muss. Also es geht um Fortbildung, es geht um Umrüstung, es geht um Überdenken der Behandlungskonzepte und dann jeweils zu schauen, zum Beispiel in dieser Klinik, wodurch könnte die besonders betroffen sein? Liegt die in einer Hitzeregion beispielsweise? Gibt es einen Hitzeschutzplan? Die sind nicht trivial, die sind mitunter richtig kompliziert, da müssen richtig die
Glaube ich.
Behandlungspläne umgestellt werden und so. Und wenn man da anfängt, sich damit zu beschäftigen, dann erscheint da eher ein Thema nach dem nächsten. Also es ist oftmals ein Stück weit auch ein Selbstläufer, weil wenn wir uns da reinbegeben, dann wird immer deutlich, oh Gott, das müssen wir auch nochmal, das auch. Und schon sind wir drin in der Transformation und dann stellen wir fest, aber das ist gut, das funktioniert und wir haben Hebel.
Toll.
Das war jetzt das Beispiel Klinik.
Ja, genau. Gibt es sonst noch irgendwas, was Sie besonders spannend finden, was Sie gerne noch irgendwie mal herausheben wollen?
Es gibt ein ganz interessantes Phänomen, aber da bin ich selbst noch ein bisschen unsicher, wie das einzuordnen ist, dass tatsächlich deutlich mehr Frauen als Männer da engagiert sind. In diesem Bereich. Und da, das würde ich gerne persönlich besser verstehen. Wer dazu Ideen hat, möge mir eine E-Mail schicken.
Interessant, ja, okay. Also ich finde aber auch wirklich nochmal hervorzuheben, dass sie ihre These auch so ist jetzt, weil der Podcast heißt ja Hallo Angst, es geht um Angst, dass es eher ein Problem von zu wenig Angst ist als von zu viel.
Ja, in einigen Situationen im Leben ist es einfach berechtigt und sinnvoll, Angst zu haben. Ne? Ist ja auch ein Signalgeber.
Sehe ich genauso. Gut, liebe Frau Dohm, dann würde ich sagen, war es das erstmal.
Jo.
Dann bedanke ich mich und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Ebenso, vielen Dank.
Euch danke ich fürs Zuhören, beziehungsweise in diesem Fall fürs Nicht-Weghören. Alles zu Lea Dohm verlinke ich wie immer in den Shownotes. Ich freue mich über Feedback, Anregungen oder auch Kritik. Gerne an post@katharinaaltemeier.de. Und ich freue mich auch, wenn ihr meinen Podcast mit Sternchen bewertet. Bis zum nächsten Mal. Zuversichtliche Grüße von Katharina.